Ultraviolett.
Mit Mira Riegauf
und Steffi Polnick. In der Sendung heute geht es um das Thema feministische Praxis.
Und wie man so schön sagt, das Private ist ja politisch und das heißt dann halt auch, dass es nicht ausreicht, nur in der Uni feministische Theorien zu lernen und Sexismus im Alltag aber weiterhin zu ignorieren.
So ist es. Und wie man das angehen kann, das wollen wir in dieser Sendung für euch zusammentragen.
Ihr hört Ultraviolett, eure Sendung über Feminismus, Popkultur und Politik. Schlagfertig sein, das ist auf jeden Fall ein Life-Goal für mich. Ich war vor kurzem in der Boulderhalle und habe dann so eine typische Mansplaining-Situation erlebt, in der ein fremder Dude einfach den Kletterstil meiner Freundin kommentiert hat und hinterher habe ich mich einfach mega geärgert, dass ich ihn nicht drauf angesprochen habe.
Sowas kriegt man immer so oft mit. Ich hatte auch letztens auf der Arbeit so einen Typen, der mich angerufen hat, der dann auch irgendwas von, ja, Schätzchen, hör mal zu hier, das sieht so und so aus. Und da war ich dann auch so, hä, Moment mal, will der mich jetzt verarschen am Telefon? Und ich wusste dann auch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Und im Nachhinein dachte ich mir dann so, boah, dem hätte ich mal so richtig es zeigen sollen.
Ja, und es fällt einem halt dann nicht im richtigen Moment ein. In der Theorie weiß man es halt so genau, okay, so und so könnte ich mich verhalten und man hat sich vielleicht sogar was parat gelegt, wie man zum Beispiel irgendwie auf Catcalling oder so reagieren kann. Aber dann passiert es mir auf jeden Fall trotzdem, dass ich nicht so handle, wie ich eigentlich will. Und es hat dann, glaube ich, schon auch was damit zu tun, dass ich irgendwie Angst habe. Also, dass es unangenehm wird oder dass der Typ dann irgendwie aggressiv wird oder irgendwas in der Richtung.
Ja, da kann ja sonst was passieren. Man weiß es ja nie. Aber um solchen Situationen entgegenzuwirken, gibt es das sogenannte Vendo. Herz87.9 Redakteurin Male, klär uns mal auf, was genau ist denn Vendo überhaupt?
Vendo ist ein Training für Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Frauen und Mädchen. Das sind meist Kurse, die oft in Gruppen stattfinden, die von Frauen gegeben werden und sich auch nur an Frauen und Mädchen und an die sich so identifizieren, richten. Das Wort setzt sich zusammen aus einer Abkürzung für das Wort Women und dem japanischen Wort Do, also Weg, und heißt dann zusammen sowas wie Weg der Frauen.
Selbstverteidigung für Frauen also. Heißt das, dass Vendo eine Kampfsportrichtung ist?
Nee, Vendo zählt jetzt nicht als Kampfsportart, sondern als Prävention. Die körperliche Selbstverteidigung ist aber trotzdem Teil davon. Man lernt zum Beispiel, wie man sich aus bestimmten Griffen befreien kann oder wie man sich in Notsituationen verteidigt oder welche Körperstandards empfindlich sind, wenn ich einen Täter oder eine Täterin überwältigen möchte. Es geht aber auch um so Basics, wie ich zum Beispiel ganz einfach sicher stehe.
Also das heißt, es geht auch darum, Selbstvertrauen für solche Situationen aufzubauen, in denen ich vielleicht in direkter körperlicher Gefahr bin.
Genau, es geht da sogar sehr viel um Selbstvertrauen und um Selbstbewusstsein. Und das gar nicht mal nur in so Gewaltsituationen, sondern auch alltäglichen Situationen. Da geht es zum Beispiel um solche Sachen wie nutze ich meine Stimme, um mich durchzusetzen? Oder wie zeige ich anderen Leuten, zum Beispiel auch FreundInnen, meine Grenzen auf? Wie entsteht Angst und wie reagiere ich, wenn ich merke, dass ich gerade Angst bekomme? Also es geht auch darum zu erkennen, dass patriarchale Strukturen dafür verantwortlich sind, dass ich als Mädchen oder Frau vielleicht das Gefühl habe, immer nett sein zu müssen und wie ich dann sowas überwinden kann.
Vendo ist also ein Gewaltpräventionsprogramm und für alle Menschen geeignet, die sich weiblich identifizieren, egal in welchem Alter sie sich befinden. Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, ihr müsst nicht besonders sportlich sein, um bei einem Vendo-Kurs mitmachen zu können.
Hier in Bielefeld könnt ihr Vendo zum Beispiel im Hochschulsport der Uni machen oder auch bei den Kursen vom BELZ. Wir haben euch beides auf jeden Fall auf unserer Website radioherz.de verlinkt.
Wenn sexualisierte Belästigung in der Uni oder auf der Arbeit passiert, dann gibt es meistens eine klare Ansprechperson. Hier wäre das zum Beispiel das FEMREF oder auch das Gleichstellungsbüro. Aber wie macht man eigentlich auf sexualisierte Belästigung aufmerksam, die zum Beispiel irgendwo auf der Straße passiert?
Also klar, man kann zur Polizei gehen zum Beispiel, nur bringt das meistens eher nichts. Catcalls auf Bielefeld ist eine Aktion, die eben genau auf diese Belästigung aufmerksam machen will. In der Leitung haben wir gerade Pia, die bei der Aktion mitmacht. Pia, kannst du kurz die Aktion vorstellen? Wer seid ihr und wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Ja, hallo. Ich bin Pia von Catcalls aus Bielefeld. Und wir haben diese Instagram-Seite gegründet, um eben genau darauf aufmerksam zu machen. Weil uns ja Gleichberechtigung ganz allgemein sehr am Herzen liegt und wir das Gefühl hatten, dass diese sexuelle Belästigung auf der Straße eben für ganz viele Menschen und vor allem auch für viele junge Frauen zum Alltag gehört. Und wir haben von der Seite, durch die das Ganze, diese ganze Aktion, diese Bewegung eigentlich gestartet hat, mitbekommen, Catcalls of New York City. und dann eben gesehen, wie sich das eigentlich wie ein Netzwerk über die ganze Welt verbreitet hat. Und jetzt in der letzten Zeit hat sich eben ein kleines Team für Bielefeld auch gegründet und jetzt wollen wir das eben sehr gerne auch in Bielefeld umsetzen und sind jetzt seit kurzer Zeit schon fleißig dabei.
Genau, die Grundidee von diesen Catcalls auf Bielefeld ist es ja, sexualisierte Belästigung sichtbarer zu machen. Aber was genau wollt ihr eigentlich mit diesen Aktionen erreichen?
Genau, also vielleicht erstmal zu der Grundidee. Dieses Catcalling, den Begriff kannte ich vorher so jetzt auch nicht, das meint eben jegliche Form der Belästigung auf der Straße. Also das kann dieses typische Hinterherpfeifen sein oder auch Blicke, Kommentare, auch Berührungen oder es gibt auch Geschichten, wo dann Leute verfolgt werden oder auch Beleidigungen. Das ist eben dieses Catcalling, da haben wir auch so ein kurzes Erklärvideo zu gemacht. Und die Idee bei diesen Catcalls-Off-Seiten ist es eben, in der Stadt, in der man lebt, auf diese Belästigung aufmerksam zu machen. Und wir fordern eben die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt auf, uns ihre Catcall-Erlebnisse zu schicken. Und wir gehen dann eben als Team gemeinsam auf die Straße an den Ort, wo diese Belästigung eben passiert ist und gehen dort mit Kreide hin und schreiben das groß dort auf den Boden.
Genau, ihr schreibt das ja quasi auf die Straße, so genau, damit alle das lesen können. Und das macht die Belästigung ja einerseits sichtbar, aber andererseits kann das ja für Betroffene sexualisierter Gewalt auch vielleicht triggernd sein. Also wenn die das sehen, dass sie dann sozusagen daran erinnert werden. Aber warum habt ihr euch trotzdem für genau diese Aktionsform entschieden?
Weil wir es sehr wichtig finden, dass darauf aufmerksam gemacht wird und eben einmal auf der Straße, also beim Vorbeigehen und dass viele Menschen damit in Berührung kommen, die das, denen das häufig gar nicht bewusst ist, weil das eben irgendwie zum Alltag zu gehören scheint. Und dann eben noch auch auf Instagram, dass da eben auch viele Leute sehen, was allen passiert. Und wir hoffen, dass es eben, es gibt auch Warnungen, also Triggerwarnungen, auf Instagram selbst und auf der Straße, wenn man das da liest, dass wir hoffen, dass die Menschen, die das lesen, sich eher verstanden fühlen und merken, okay, ich bin nicht alleine, das passiert so vielen und dass man sich eher da gestärkt fühlt und weiß, es gibt Menschen, die sich auch dafür einsetzen, dass das eben kein Standard sein sollte und dass es eben eher darum geht, zu zeigen, dass wir gemeinsam etwas dagegen unternehmen möchten.
Ich selbst habe von euch erst vor kurzem erfahren und auch festgestellt, dass es die Aktion noch gar nicht so mega lange in Bielefeld gibt. Wie ist denn bisher so die Resonanz? Also schreiben euch viele Leute an?
Ja, also es ist wirklich erst seit kurzem und jetzt möchten wir komplett durchstarten. Und nach dieser kurzen Anfangsphase, in der man erstmal ganz allgemein irgendwie Aufmerksamkeit brauchte, damit überhaupt Menschen, die ihr Erlebnis gerne teilen möchten, auch davon mitbekommen. Nach dieser kurzen Anfangsphase, also wir haben dann Werbung gemacht und sind schon mal so durch Bielefeld gezogen und haben mit Kreide eben den Namen auf den Boden gemalt. Nach dieser Anfangsphase, in der es eher weniger war, geht es jetzt eigentlich wirklich los. Und das freut uns auf der einen Seite sehr, also dass eben viele mitmachen möchten und ihr Erlebnis eben auch teilen möchten. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich auch traurig, weil wir eben merken, wie viele davon betroffen sind und dass das eigentlich fast alle kennen.
Es ist auf jeden Fall, also ich finde es ziemlich cool, dass ihr die Aktion ins Leben gerufen habt. Aber grundsätzlich wäre es ja auch wünschenswert, wenn sich auch Männer mit Catcalling beschäftigen, also quasi die halt meistens die Täter sind. Aus anderen feministischen Kontexten bin ich es aber eher gewöhnt, dass sich dort vor allem Frauen und nicht-binäre Personen engagieren. Wie ist das bei euch?
Also das Team selbst besteht momentan auch, besteht aus Frauen. Aber auch viele Männer, mit denen wir sprechen, sind sehr interessiert und bieten auch ihre Unterstützung an. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, was alle etwas angeht und ich hoffe auch, dass sich das noch ausweitet und ja, dass nicht nur irgendwie das Catcalling kein Frauenthema ist, sondern dass das eben, ja, so wie es auch ist, alle Menschen etwas angeht und alle sich dafür einsetzen.
Aktuell ist es ja so, dass ihr die Fotos von euren Kreideaktionen bei Instagram postet und man kann euch auch bei Instagram anschreiben, wenn man euch jetzt zum Beispiel die Geschichte erzählen möchte. Plant ihr denn noch andere Plattformen als Instagram zu nutzen?
Momentan nicht. Also diese ganzen Catcalls-Off-Seiten laufen über Instagram und je nachdem, in welcher Stadt man lebt, findet man zum Glück sogar viele Städte mittlerweile auch, die das machen. Und ja, eigentlich vor allem diese beiden Formen momentan noch. Aber ich bin also einmal auf der Straße und einmal eben auf Instagram. Aber ich bin sehr gespannt, was sich daraus vielleicht auch noch weiter ergibt. Ja.
Catcalls auf Bielefeld ist eine Aktion in Bielefeld, die auf sexistische Sprüche und Belästigung in der Öffentlichkeit aufmerksam machen will. Aktuell findet ihr sie bei Instagram, wie gesagt. Dort könnt ihr eure Erfahrungen mit dem Thema auch teilen. Die Sprüche, die ihr euch anhören musstet, werden dann anonym am Ort des Geschehens mit Kreide aufgemalt. Wir verlinken euch das Instagram-Profil auf radioherz.de. Wenn ich sexistische oder auch antifeministische Sprüche hören will, muss ich nicht auf den AfD-Parteitag fahren. Da reicht es, wenn ich in meine Heimatstadt Neuwied mit ehemaligen Freundinnen in den Irish Pub gehe, beziehungsweise gehen würde. Ich würde es nämlich nicht mehr machen, genau aus diesem Grund.
Ja, und ich glaube, das ist dann auch was, was man häufig schnell nicht mehr so präsent hat. Also in meiner Bubble bewege ich mich einfach so, dass ich solchen Aussagen relativ selten begegne und vergesse dann häufig, dass die eben nicht nur auf so einer politischen Ebene und so vom rechten Rand kommen, sondern teilweise eben auch von Verwandten oder KollegInnen oder so. Und ich finde, das macht es schon deutlich schwieriger, das so zu benennen und anzusprechen.
Da ist dann ja schon die Frage, wie man das gut anspricht, ohne dass direkt der Haussegen schief hängt. Und wie das klappen kann, das erklärt euch unsere Kollegin Male Krukowski. Male, wenn das nächste Mal wieder ein Großonkel von mir was Antifeministisches sagt, was mache ich dann am besten?
Zuerst solltest du dir dann mal überlegen, ob eine Diskussion gerade überhaupt möglich wäre. Dabei solltest du zum Beispiel Sachen beachten wie: Ist gerade überhaupt genug Zeit und Ruhe zum Diskutieren da? Ist die Person überhaupt offen für neue Perspektiven? Oder zum Beispiel auch, fühle ich mich selbst gerade in der Lage, mich auf so eine Diskussion einzulassen? Weil man kennt es ja, solche Diskussionen sind auch immer ein bisschen anstrengend und Selbstschutz ist da auf jeden Fall auch wichtig. Also immer individuell und soll immer in der jeweiligen Situation selbst von dir eingeschätzt werden.
Aber also, ja klar, wenn ich jetzt irgendwie mit Verwandten oder so rede, die kann ich, glaube ich, relativ gut einschätzen, einfach weil ich die kenne. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person nicht so gut kenne, wie kann ich dann eigentlich wissen, ob die Person offen ist für meine Position oder ob das jetzt irgendwie in stumpfe Whataboutisms abschweift?
Ja, das kommt so ein bisschen auf die Aussage der Person, aber auch auf den Gesprächsverlauf an. So sagt es zumindest die Initiative Gegenargument. Die unterscheiden bei den GesprächspartnerInnen dazwischen geschlechterkonservativen Personen und AntifeministInnen.
Okay, geschlechterkonservativ und antifeministisch, das musst du erklären. Was genau ist da der Unterschied?
Mit geschlechterkonservativen Menschen lässt sich eigentlich noch ganz gutieren. Im Gegensatz zu AntifeministInnen sind die nämlich meist einfach ja nicht so gut informiert oder vielleicht unreflektiert oder vielleicht sogar auch desinteressiert. Aber die haben jetzt nicht unbedingt so ein festes Rechtsbild, auf das sie beharren. Sobald in der Diskussion aber bestimmte Gruppen die Menschenwürde abgesprochen wird oder Menschenrechte verletzt werden, wie AntifeministInnen das häufig auch ganz gerne mal machen, da sollten auf jeden Fall Grenzen gezogen werden. Hilft es am besten, einmal kurz und prägnant eine Gegenposition zu vertreten und damit auch die Diskussion zu beenden.
Okay, aber gehen wir jetzt mal davon aus, ich diskutiere mit einer geschlechtskonservativen Person. Hast du da Tipps oder Strategien, wie ich das am besten mache?
Da gibt es sogar einige für ganz verschiedene Situationen. Zum Beispiel, wenn dein geschlechterkonservativer Großonkel, sage ich jetzt mal, anfängt, viele Argumente einfach auf einmal hintereinander rauszuhauen. Die Verantwortlichen von Gegenargument nennen das Themen- oder Parolenhopping und das wird oft in rechten Kreisen genutzt, aber es kann halt auch einfach sozusagen durch Frust entstehen. Aber auf 5 Argumente gleichzeitig kann man halt schlecht eingehen, man wird dadurch sozusagen einfach überwältigt von dem, was gesagt wird. Da solltest du dann darauf bestehen, bei einem Thema zu bleiben und die Flut damit quasi zu rücken. Du kannst dann zum Beispiel sagen, okay, lass uns doch erstmal über Argument X sprechen, wenn du dich vielleicht sogar zum Beispiel mit Argument X gerade besonders gut auskennst.
Das klingt ja erstmal ganz logisch und bringt bestimmt auch ein bisschen Ruhe in die Diskussion. Aber gerade im familiären oder freundschaftlichen Umfeld sind da ja auch voll oft Emotionen im Spiel. Wie gehe ich damit am besten um?
Ja, auf jeden Fall. Da am besten einmal darauf achten, dass ihr auf Augenhöhe miteinander sprecht und möglichst nicht konfrontativ. du solltest der anderen Person dann schon das Gefühl geben, die ernst zu nehmen, also zumindest wenn du die Beziehung weiter aufrechterhalten willst danach. Da kannst du dann zum Beispiel sowas sagen wie, hör mal, ich mag dich echt gern als Freundin, aber deine Meinung dazu finde ich jetzt problematisch oder vielleicht auch sexistisch, weil, und dann einfach ruhig erklären, welche Machtstrukturen vielleicht dahinter stecken oder welche Konsequenzen das Gesagte hat. Man kann auch auf die Gefühlsebene gehen und sagen, dass solche Äußerungen dich oder das, wofür du stehst, verletzen. Und das funktioniert natürlich dann besonders gut, wenn man sowieso schon eine Miteinander hat. Naja, und ansonsten die Devise, ansonsten gilt halt immer nachhaken und hinterfragen.
Das waren jetzt natürlich nur ein paar Beispiele, die Male uns eben erklärt hat. Es gibt aber noch viel mehr Strategien, eben wie es halt auch viele verschiedene Gesprächssituationen gibt, die euch in Diskussionen helfen können. Wir haben euch dafür die komplette Online-Broschüre und die Website von Gegenargument auf www.radioherz.de verlinkt. Da findet ihr auch Termine zu Seminaren und Workshops, an denen ihr teilnehmen könnt.
Und übrigens, was in Diskussionen hilft, einfach mal mit FreundInnen üben. Damit steckt ihr nämlich die Praxis in der Auseinandersetzung und gewinnt neues Selbstbewusstsein. Sein. Bleiben wir mal bei dem sexistischen Großonkel auf der Familienfeier. Der erzählt jetzt einen vermeintlich schmutzigen Witz, der aber eigentlich nur mega sexistisch ist, und du kritisierst vor der ganzen Runde, dass der Witz diskriminierend ist, und die versammelte Runde reagiert mit Schweigen und bösen Blicken.
Und dann kommt natürlich schnell die Frage auf, wer ist jetzt eigentlich schuld an der gedrückten Stimmung? Der Onkel, der den Witz erzählt hat und damit Frauen diskriminiert, oder du, weil du mal wieder Sexismus ansprechen musstest?
Sarah Ahmed hat genau solche Situationen in ihrem Buch Feministisch Leben, Manifest für Spaßverderberinnen, aufgedröselt. Unsere Kollegin Ida Altheide hat das Buch gelesen und kann uns deshalb jetzt bestimmt sagen, wer ist der oder die Schuldige in so einer Situation?
Tja, so einfach ist das Ganze natürlich wieder nicht. Aus der Sicht der meisten Leute in so einer Runde ist das dann wahrscheinlich deine Schuld. Sarah Ahmed beschreibt das Leben als Feminist oder Feministin so, als würde man in einer Parallelwelt leben. Selbst wenn man wie in dieser Situation sogar am gleichen Tisch sitzt wie die anderen. Dir fällt natürlich immer wieder Unrecht auf, wo es von anderen eigentlich lieber ignoriert werden würde. Aus der Perspektive der anderen erschaffst du dann aber sozusagen diese Diskriminierung, weil die ja nicht wahrhaben wollten. Und das Einzige, was du aus deiner Perspektive aber tust, ist es ja aufzuzeigen und zu sagen, das war jetzt sexistisch.
Aber was heißt das dann für mich in dieser Situation? Also irgendwie ist es ja keine Lösung, jetzt gar nichts zu sagen, nur damit sich alle weiter wohlfühlen.
Das finde ich ist auch eine große Schwachstelle an dem Buch Feministisch Leben. Ahmed zeigt zwar sehr gut bekannte Situationen auf und ja, mit denen ich glaube, sich jeder irgendwie, der sich feministisch engagiert, identifizieren kann und kann diese dann auch gut mit Hilfe von feministischer Theorie einordnen. Ich selber aber habe mich ganz oft, wenn solche Situationen dann beschrieben wurden, am Ende von dem Kapitel gefragt, und was jetzt? Also okay. Was soll ich damit machen?
Das klingt jetzt irgendwie nicht so, als ob es viele hilfreiche Lösungen oder Tipps geben würde, was man jetzt genau machen soll. Ist das Buch also für ein Sachbuch eher nicht so gehaltvoll?
Doch, also der Informationsgehalt ist auf jeden Fall nicht klein. Ich finde, es hilft auch, diese Situation aus einer wissenschaftlicheren Perspektive aufzudröseln und am Ende bin ich auch schlauer geworden. Trotzdem fehlen mir aber manchmal konkrete Lösungsansätze. Genauso sind manche Anekdoten sehr schwammig formuliert, dass zwar eine Situation angedeutet wird, aber Ahmed nicht wirklich mit der Sprache rausrücken will, was ihr da genau passiert ist. Das ist ja auch eigentlich okay, man muss ja nicht alles von sich preisgeben. Dann hätte ich mir aber lieber allgemeinere oder fiktive Beispiele einfach gewünscht, als dass ich am Ende immer nur erahnen kann, worum es sich gerade handelt.
Du hast jetzt schon auch viel Kritik an dem Buch geäußert. Würdest du denn das Buch trotzdem weiterempfehlen oder würdest du sagen, lohnt sich nicht wirklich, ich konnte nicht so viel daraus mitnehmen?
Ich glaube, ich würde es so zusammenfassen, dass feministisch Leben ja gut ist, um feministische Theorien nochmal an alltäglichen Beispielen vorgeführt zu bekommen und sich auch über die eine oder andere Situation, die feministische Menschen oft erleben, dass einem die nochmal klarer werden. Ich finde, man braucht aber auf jeden Fall eine gewisse Frustrationstoleranz, was Andeutungen, wie eben schon gesagt, und ja offenere Enden angeht. Wenn mal keine Lösung von der Autorin Sarah Ahmed angeboten wird, kann das aber ja vielleicht auch zum Reflektieren anregen.
Feministisch Leben, Manifest für Spaßverderberinnen ist also nicht wirklich hilfreich, wenn ihr ganz konkrete Lösungen für unangenehme Situationen haben wollt, findet jedenfalls unsere Kollegin Ida Altheide.
Wenn ihr aber genau solche Situationen eben mal aus einer wissenschaftlichen Perspektive erklärt bekommen oder vielleicht ein bisschen darüber nachdenken wollt, dann ist das Buch vielleicht was für euch. Feministisch zu leben heißt für mich auf jeden Fall nicht nur eine feministische Einstellung zu haben, sondern sich auch immer wieder aktiv für diese feministische Einstellung einzusetzen. Und das heißt eben, sich politisch zu engagieren, sich zu streiten und eben auch manchmal für Sachen zu kämpfen.
Ja, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie man sich im Familien- und Freundinnenkreis einbringen kann und Redestrategien entwickeln kann. Wenn ihr euch aber darüber hinaus noch bei Arbeitsgruppen oder Kollektiven einbringen wollt, hat Ultraviolett-Redakteurin Katharina Usling zwei Anlaufstellen für euch.
Auch in Bielefeld gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, sich feministisch einzusetzen. Und das nicht nur an der Uni. Der Frauen-Queer-Streik Bielefeld ist ein feministisches Bündnis, das gegen Geschlechterungerechtigkeit, Sexismus, Rassismus, Antisemitismus und Kapitalismus eintritt. Denn auch 2020 gibt es noch genügend aktuelle Anlässe, um dagegen zu kämpfen. Das Bündnis setzt sich für körperliche, sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung ein, für eine Welt, in der jede Arbeit wertgeschätzt und Care-Arbeit anerkannt wird. Der Frauen-Queer-Streik Bielefeld setzt sich gegen Gewalt an Frauen, Mädchen und Queers und gegen Victim-Blaming ein. Deshalb ruft der Frauen-Queer-Streik Bielefeld regelmäßig zu Demonstrationen auf, zum Beispiel am 8. März, dem Frauenkampftag. Ihr könnt also entweder den Aufrufen vom Frauen-Queer-Streik Bielefeld folgen und an Demos teilnehmen oder euch natürlich auch beim Bündnis direkt einbringen, also Aktionen mitplanen und Demos organisieren. Dazu könnt ihr zum Beispiel eine Mail an frauen-queerstreik-bi@riseup.net schreiben oder via Facebook kontaktieren. Auch an der Uni Bielefeld könnt ihr euch feministisch engagieren, zum Beispiel über das FemRef. Das FemRef ist Teil des ASTAS, arbeitet aber schon seit über 35 Jahren autonom an feministischer Politik. Das feministische Referat arbeitet zu unterschiedlichen frauenpolitischen Themen und setzt sich mit den patriarchalen Strukturen unter anderem an der Universität Bielefeld auseinander. Auch hier sind die Themen Selbstbestimmung, Antifaschismus, Antirassismus und Antisexismus zentral. Das FemRef ist mit vielen anderen ähnlichen Gruppen und Organisationen in Bielefeld, zum Beispiel dem AJZ oder der Bürgerinnenwache, vernetzt und nutzt das, um zum Beispiel Veranstaltungen, Kulturangebote und Workshops zu organisieren. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr zu den Öffnungszeiten des FemRef, die könnt ihr auf der Homepage nachgucken, in ihrer feministischen Bibliothek stöbern, über mögliche Veranstaltungsideen quatschen oder euch so über feministische Themen austauschen.
Wie genau das FemRef aktuell aufhat, können wir leider nicht sagen. Am besten, ihr schreibt einfach vorher eine Mail hin, wenn ihr vorhabt, da vorbeizuschauen.
Die Links zu den Websites vom Frauen-Queer-Streik und FemRef haben wir euch auf der Herz87.9 Homepage verlinkt. Wir haben heute in der Sendung über Diskussionsmethoden, das Engagement von Catcalls auf Bielefeld und darüber, wo man sich selbst einbringen kann, gesprochen.
Und was wir dabei auf jeden Fall auch nicht vergessen sollten, feministisches Leben heißt eben nicht, dass man nur ständig Kämpfe ausfechten muss, sondern es kann zum Beispiel auch was Schönes heißen, zum Beispiel ein feministisches Wohnprojekt zu haben oder auch einen feministischen Freundinnenkreis, in dem man sich eben nicht dauernd mit diesen Themen rumärgern muss.
Das war Ultraviolett. Wir sind Steffi und
Mira
und wünschen euch noch einen schönen Abend. Tschüss!